Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. In Bolivien stehen die Zeichen auf Veränderung. Dort fanden heute die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Ein Rechtsruck ist wahrscheinlich. Wie dies von den Künstlerinnen und Künstlern in Bolivien wahrgenommen wird, besprechen wir gleich. Außerdem schauen wir uns Musiktheater in Salzburg an. Dort werden mehrere Mozart-Stücke miteinander verwoben. Und wir besuchen ein ganz besonderes Konzert in Berlin. Das Afghan Youth Orchestra in Exile spielte dort heute Abend beim Young Euro Classics Festival. Während unter der Taliban-Herrschaft in der Heimat der jungen Musikerinnen und Musiker gar keine Musik erklingen darf. Und wir nehmen Abschied von einem außergewöhnlichen Anti-Star zwischen Autorenfilm und Blockbuster-Kino. Der große englische Schauspieler Terence Stamp ist verstorben. In Pasolinis Theorema hat er Filmgeschichte geschrieben und bei Superman war er auch dabei. Das klang so.
Good. Rise before dawn.
Wir erinnern an Terence Stamp. Das alles heute in Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ein Rechtsruck steht bevor in Bolivien. Heute fand dort die Präsidentschafts- und Parlamentswahl statt. Die Wahllokale sind vor kurzem erst geschlossen worden. Die ersten Hochrechnungen sind im Laufe der Nacht zu erwarten. Aber eine einschneidende Veränderung kündigt sich an. Nach fast zwei Jahrzehnten dürfte die sozialistische Partei Movimento al Socialismo, kurz MAS, abgewählt werden. Die rechtsgerichteten Kandidaten stehen in den Umfragen Kopf an Kopf. Der Unternehmer und Multimillionär Samuel Doria Medina und der frühere Präsident Jorge Tuto Quiroga. Eine Stichwahl wird erwartet. Das Land steckt in einer tiefen Krise, kämpft nun vor allem mit wirtschaftlichen Problemen. Die Inflation hat Rekordwerte erreicht. Grundnahrungsmittel und Treibstoffe sind knapp. Die Bevölkerung leidet darunter. Nun entsteht eine neue Verunsicherung. Wie soll es weitergehen, wenn man sich von der sozialistischen Politik abwendet? Und wie reagieren die Künstlerinnen und Künstler in Bolivien auf einen möglichen Rechtsruck? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Isabel Kilian. Sie leitet das Goethe-Institut Bolivien. Herzlich willkommen bei Fazit, Frau Kilian.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Frau Kilian, Sie sind in La Paz, bei Ihnen ist später Nachmittag. Wie haben Sie den Wahltag bisher wahrgenommen? Wie viel Anspannung liegt da in der Luft?
Ja, also ich gucke jetzt gerade aus dem Fenster. La Paz scheint fast wie ein Gemälde vor uns zu liegen, etwas unwirklich. Außer dem Bellen von Hunden aus der Nachbarschaft ist absolute Stille hier eingekehrt. Mhm. Aber trotzdem spürt man die Anspannung. Aber diese Anspannung herrscht nicht erst heute, sondern seit einem Jahr, seitdem wir hier auch in La Paz leben, spüren wir das von Tag zu Tag, diese wachsende Anspannung. Die Stimmung in der Bevölkerung oszilliert zwischen Rebellion, Ohnmacht, Lethargie und in der Phase vor der Wahl besorgt, nervös, erschöpft. Seit gestern Abend, Samstagabend, herrscht Silenzio Electoral. Es dürfen heute keine Autos fahren, keine öffentlichen Verkehrsmittel zirkulieren. Der Flughafen El Alto ist gesperrt. Der Teleférico, also diese legendäre Seilbahn, die Evo Morales gebaut hat, fährt nicht. Und seit Freitag darf man auch keinen Alkohol mehr trinken in der Öffentlichkeit. Vor zwei Tagen, das ist vielleicht noch interessant, wurde der oberste Befehlshaber der Streitkräfte ausgetauscht. Das hat viele Fragen aufgeworfen. Dieser Wahltag also scheint bis jetzt ruhig zu verlaufen. Größere Zwischenfälle, außer einer Detonation in der Nähe von Cotabamba, von der man noch nichts Näheres weiß, wurde in den Medien bis jetzt nichts berichtet.
Aber die Stimmung ist sehr angespannt. Bolivien wurde fast 20 Jahre lang von der MAS geprägt, vom aktuellen Präsidenten Luis Arce. Aber vor allem, wie Sie schon gerade erwähnt haben, von Evo Morales. Drei Amtszeiten lang war er Präsident, das erste indigene Staatsoberhaupt. Nun darf er nicht mehr antreten, wollte es aber. Er hat seine Anhänger dazu aufgefordert, ihre Stimmzettel ungültig zu machen. Wie wird seine Rolle wahrgenommen in diesem Machtkampf um Boliviens Regierung im Augenblick?
Nun, also erstmal eine gute Nachricht. Die Stimmzettel, die mit der Null von den Anhängern von Evo Morales ungültig gemacht werden sollen, werden bei der Wahl nicht gezählt. Sie sollen eher zeigen, wie hoch die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist, weil Evo Morales nicht mehr kandidieren durfte. Damit gießt Evo Morales Öl ins Feuer bei seinen Anhängern. Die Wahl wird damit aber nicht beeinflusst, außer es wären mehr als 50%. Aber es wird damit eher gerechnet, dass maximal 10% diese Null auf dem Wahlzettel schreiben. Welche Rolle spielt er? Das zeigt sich bis heute. Er wird ja strafrechtlich gesucht, Anklage wegen Missbrauchs, Handels mit Personen, hat aber für seine Anhänger, meist verarmte Bauern und Kokerbauern, einen Heiligenstatus. Einige von ihnen sind bereit, für ihn zu kämpfen und sogar zu sterben. Und es wird befürchtet, dass er keine Ruhe geben wird, bis er entweder außer Landes verbracht wird, flieht oder verhaftet wird.
Künstlerinnen und Künstler, Intellektuelle in Bolivien beobachten diese Entwicklung natürlich und diese angespannte Situation, die Sie beschreiben. Wie ist denn deren Situation in den letzten 20 Jahren unter der MAS-Regierung gewesen? Wurden Sie da gefördert? Durften Sie sich kritisch äußern?
Ja, also da würde ich gerne ein bisschen was zum Hintergrund überhaupt mal sagen, damit man versteht, wie die Kulturpolitik der MAS-Regierung aussah, auf was die sich gründet. Also 2009 wurde ja von Evo Morales der plurinationale Staat Bolivien gegründet. Das ist ein Vielvölkerstaat in dem Sinn, so kann man es verstehen. 36 indigene Völker samt Sprachen und Traditionen wurden durch diese Verfassung anerkannt. Warum sage ich das? Das ist ein Paradigmenwechsel und ein Empowerment für die indigene Bevölkerung gewesen. Plurinationalität ist also Staatskonzept, eng mit Freiheitskämpfen der indigenen Bevölkerungsmehrheit in den ehemaligen Kolonien verknüpft. Das Anliegen von Evo Morales war es, Bolivien von den Herrschaftsstrukturen zu befreien, die fast 300 Jahre spanische Kolonisierung hinterlassen haben. Die Themen, die auch Leitmotive der Kulturpolitik bis heute sind, lauten Dekolonisierung, Rassismus, Depatriarchalisierung, Kosmovision und Interkulturalität. Das sind also die zentralen Bestandteile der aktuellen Kulturauffassung der MAS. Es gibt ein Ministerium für Kultur, Dekolonisierung und Depatriarchalisierung. Schwieriges Wort. Ich habe ein paar Beispiele, nämlich eines ist die Biennale in Venedig letztes Jahr 2024 auf der 60. Kunstbiennale von Venedig im russischen Pavillon stellt Bolivien lateinamerikanische Kunst aus. Das Thema war ja Foreigners Everywhere und die Ministerin für Kultur, Dekolonisierung und Depatriarchalisierung Guevara sagte, mit dem Wissen und der Weisheit unserer Vorfahren, mit unseren alten Kulturen, die lange Zeit an den Rand gedrängt wurden, sind wir wieder zu Hause oder sich wieder zu Hause fühlen. Bolivien stelle die Hierarchien in Frage, die unumstößlich zu sein schienen. Das ist also das Leitmotiv. Da wurde Textilkunst gezeigt. Der Titel lautete, in die Vergangenheit blickend schreiten wir vorwärts. Das basiert auf einem Sprichwort der indigenen Aymara. Erinnerung ermöglicht, Zukunft zu gestalten. Die Textilkunst stammt von einer Künstlerin namens Elvira Espejo. Sie ist praktisch die Schlüsselfigur für Kulturpolitik für die MAS-Periode. Sie ist die bekannteste indigene Frau Boliviens, wurde sehr stark gefördert, hatte auch unter anderem die Goethe-Medaille 2020 erhalten. Sie ist Kulturmanagerin, Schriftstellerin, hat ganz profunde Kenntnisse der andinen Kosmovision. Sie leitet das Museum für Ethnologie und Folklore und sie gibt weltweit Workshops. Und ihre Arbeit ist eben, wie gesagt, sehr in der Kosmovision verwurzelt.
Es soll also in die Zukunft gehen. Nun gibt es eine neue politische Realität wahrscheinlich. Man befürchtet, dass sich Bolivien ein Beispiel am Rechtsruck anderer südamerikanischer Länder nehmen könnte, etwa an Argentiniens Präsident Javier Milei und dann auch näher an Trumps Vereinigte Staaten heranrückt. Was sagen Ihnen die Künstler im Land? Welche Befürchtungen haben die jetzt? Und wie geht es auch mit diesen indigenen Perspektiven und der indigenen Kulturpolitik womöglich weiter? Wird sich da was ändern?
Sagen wir mal so, es hat sich in der letzten Zeit schon was geändert, denn die Mittel sind knapper geworden. Sie wissen ja, der Staat ist pleite und die inneren Streitigkeiten der MAS-Partei, die haben ja Übriges getan. Also insofern konnten auch jetzt viele Künstler nicht mehr gefördert werden. Jetzt ist sozusagen nur noch eine Kaste gefördert worden, nämlich Museumsdirektoren, Funktionäre und ja, Kulturzentren und sehr, sehr ausgewählte Künstler. Deswegen erwartet man schon, dass der Geldfluss noch weiter abebbt. Der Staat ist, wie gesagt, pleite. Und wir wissen nicht, wie sich konservative Politiker jetzt in Sachen Kulturpolitik wirklich verhalten werden. Sie werden sicher nicht im herkömmlichen Sinne oder im kulturpolitischen Sinne weiter die Förderungen unternehmen. Aber wir können bisher noch nicht sagen, was für eine Bedeutung das auch für uns haben wird. Da, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich immer eine andere.
Wie laut sind denn die Stimmen der Künstlerinnen und Künstler im Land jetzt gerade in dieser Umbruchssituation oder jetzt im Wahlkampf? Wie stark haben die sich in die öffentliche Debatte eingemischt?
Im Prinzip waren diese Stimmen nicht besonders laut, außer jetzt eben zum Beispiel von Frauen, die aber generell laut sind. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Wahlkampf zu tun gehabt.
Da geht es auch darum, dass man sozusagen gegen den klassischen Machismo im Land protestiert. Es geht ja auch darum, wie Sie haben es schon erwähnt, Evo Morales, gegen ihn wird ermittelt wegen mutmaßlichem sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen und Menschenhandel. Ist da denn jetzt wirklich eine feministische Bewegung spürbar?
Ja, aber nicht erst seit Evo Morales, sondern die Frauen protestieren schon länger hier im Land. Denn die Frauen begehren auf wegen Ungerechtigkeiten, Korruption, Straffreiheit, die also besonders in eben Gewalt, die sie erfahren, passiert. Die Femizidrate ist hoch, vielleicht sogar eine der höchsten in Lateinamerika. Vor allen Dingen eben, dass die konsequente Strafverfolgung fehlt, ist wirklich ein Manko. Und das zieht immer mehr auf die Straße. Und vor allen Dingen äußern sie sich auch in den Bereichen Kunst und Kultur. Es gibt radikal aktivistische, feministische Autorinnen und Literaturwissenschaftlerinnen, Theatermacherinnen, Musikerinnen. Aber eine Feministin oder Aktivistin würde ich gerne nennen, Maria Galindo. Sie ist die prominenteste und umstrittenste Aktivistin hier im Land. Sie betreibt eine eigene Radiostation, zitiert auch immer mal wieder Politiker und Funktionäre in ihrer Station und, wie soll man das so schön sagen, watscht die wirklich ab im wahrsten Sinne des Wortes, geht ganz unkonventionelle, radikale Wege, inszeniert öffentliche Interventionen, wo sie dann untragbare Machtverhältnisse auch präsentiert und anprangert. Und sie veröffentlicht die dann auch in ihrem Programm mit dem Titel Barricada. Also sie steht auf jeden Fall für eine feministische Bewegung, die heißt Mujeres Creando. Aber diese Bewegung gibt es bereits seit 1992. Also die Feministinnen schlafen nicht, aber haben noch viel zu tun.
Und werden jetzt wahrscheinlich auch noch mehr zu tun bekommen. Isabel Kilian, die Leiterin des Goethe-Instituts in La Paz, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen. Viele Grüße nach Berlin.
Und wir schauen gespannt auf die Ergebnisse der Wahl. Morgen wissen wir mehr, wie es in Bolivien weitergeht. Sein Name sagt Ihnen vielleicht nicht so viel, aber sein Gesicht haben Sie sicher schon in ganz unterschiedlichen Filmen gesehen. Terence Stamp war der engelsgleiche Fremde in Pasolinis Klassiker Theorema, der eine ganze Familie verführte. Aber er hat auch in ganz anderen und unterschiedlichen Filmen mitgewirkt, im Blockbuster-Kino als Superman-Schurke oder als altgewordener Travestiekünstler in Priscilla, Königin der Wüste. Heute ist der englische Charakterdarsteller Terence Stamp im Alter von 87 Jahren gestorben.
Am bekanntesten war der britische Schauspieler Terence Stamp wohl für seine Rolle als Bösewicht in den frühen Superman-Filmen. General Zod war ein kriegerischer Kryptonier, der so wie hier unbeeindruckt vom Kugelhagel ins Weiße Haus einbricht, um den US-Präsidenten zu unterwerfen.
Good. Rise before Zod.
Dass er 6 Jahrzehnte lang vor der Kamera stehen, sogar für einen Oscar nominiert werden würde, das hätte der junge Terence sich wohl nicht träumen lassen. Geboren 1938 in einer Arbeiterfamilie im Osten Londons, erlebte er mehr als einmal, wie seine Nachbarschaft bombardiert wurde. Es sei vermutlich schwer, sagte er mal während eines Interviews zu einem jüngeren Reporter, sich das Aufwachsen in den 40ern und 50ern vorzustellen. Es sei wie ein Schwarz-Weiß-Film gewesen.
It's probably hard for somebody your generation to understand quite what it was like growing up in the 40s and the 50s. It was definitely a black and white movie, you know what I mean?
Doch dann kamen die wilden 60er und Stamp, der Filme liebte und ein Stipendium für die Schauspielschule ergattert hatte, ließ sich mitreißen. Oder besser, ins Scheinwerferlicht katapultieren mit seinem Debütfilm Billy Budd, in dem er einen naiven jungen Matrosen spielte.
Is that a fight you want then?
Aye. There's a lad on the rights of man used to like a friendly fight.
Seine Leistung brachte dem 25-Jährigen die Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller ein und einen Golden Globe als bester Newcomer. Stamp wurde das Gesicht der Londoner 60er, bekannt für unverschämt gutes Aussehen, seinen Sinn für Mode und für prominente Freundinnen wie Schauspielerin Julie Christie oder Supermodel Jean Shrimpton. Ein Aufstieg, den er in einem Interview einmal so beschrieb.
It was like a miracle, you know, It was like I'd rubbed a lamp and the genie had said, you've got 3 wishes. You know, really.
Es sei, als habe er an einer Wunderlampe gerubbelt und ein Genie habe ihm 3 Wünsche geschenkt. Sogar Sean Connery sollte Stamp ersetzen, als dieser seine Rolle als James Bond aufgab. Doch die radikalen Ideen des aufstrebenden Schauspielers, die Figur zu interpretieren, schreckten die Produzenten am Ende doch ab. Stamp verbrachte viel Zeit in Italien, arbeitete dort etwa mit Regisseur Federico Fellini zusammen. Doch am Ende des Jahrzehnts war es, als sei sein Stern verblasst. Ich dachte, es reiche, gut auszusehen, erfolgreich und berühmt zu sein. Aber als das endete, merkte ich, es hat zwar Spaß gemacht, doch die tiefe innere Zufriedenheit fehlte.
Es gab viel Spaß, aber es gab keine real, deep internal Satisfaction.
Stamp nahm also eine spirituelle Auszeit in Indien. Doch er kehrte 1976 zurück auf die Leinwand für seine bislang prominenteste Rolle als General Zod. Es folgten dutzende Filmauftritte in den nächsten Jahrzehnten, auch als Charakterdarsteller. Besonders gefeiert wurde Stamp etwa für seine Rolle als Transgender-Frau in Priscilla, Königin der Wüste.
I've been asked to do a show out of town.
You've got to be joking.
Tada! Das Interesse am Spirituellen jedoch blieb. Übers Sterben etwa, sagte Stamp einmal.
It seems to me a good chance that when we lose the body, we become something else, you know.
Ihm scheine, wenn man den Körper durch den Tod verliere, dann werde man zu etwas anderem. Nun ist Terence Stamp selbst gestorben, im Alter von 87 Jahren.
Franziska Hoppen über Terence Stamp, ein stiller, großer Star der Filmgeschichte.
Fazit Festival.
Ja, bei den Salzburger Festspielen geben sich die großen Premieren die Klinke in die Hand. Gestern Abend haben wir hier ein Fazit über Kirill Serebrennikows Theaterbearbeitung des Romans Der Schneesturm von Wladimir Sorokin gesprochen. Ein Abgesang auf Russland war das und auch heute Abend scheint's politisch geworden zu sein. Denn schon Mozart hat sich mit Fragen beschäftigt, die uns heute umtreiben. Wie gehen wir um mit Autokraten, mit Tyrannen, die die Freiheit der Menschen einschränken wollen? Zum Beispiel in seinem kaum bekannten Singspiel Saide von 1779. Das war heute in der Felsenreitschule Teil eines halbszenischen Mozartabends. Mehrere Stücke kamen dort zusammen unter dem Titel Saide, Wege des Lichts. Und wie das ausgesehen und wie sich's angehört hat, das weiß unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das ist ja ein besonderes Projekt von Raphael Pichon und seinem Pygmalion Choir and Orchestra, ein Ensemble, das mit ähnlichen Aufführungen ja schon für viel Aufsehen gesorgt hat. Was hat sich Raphael Pichon denn für diesen Mozartabend ausgedacht?
Er hat dieses Fragment, das die ähnliche Handlung hat wie die berühmte Entführung aus dem Serail, also ein Sultan, der eine Liebesbeziehung mit einer Sklavin haben möchte, aber die ist wiederum in einen anderen Sklaven verliebt. Die beiden sind Christen, also da haben wir schon den Religionskonflikt drin und den Liebeskonflikt. Das hat Mozart nicht vollendet in diesem Werk, Saide. Das hat ein paar sehr schöne Arien, sehr schöne Ensembles und wird selten aufgeführt. Und nun an diesem Abend haben wir zu dieser sehr grausamen Handlung, das endet auch in dieser Inszenierung in Anführungszeichen grausam, haben wir eine geistliche Kantate, Davide Penitente und noch so ein paar andere Mozart-Stücke. Und daraus entsteht ein ganz eigenwilliges Klangerlebnis, weil es gibt ja doch die 2 Mozarts, der in seinen Opern bei aller Tragik immer auch was Leichtes, Leichtfüßiges fast hat und auf der anderen Seite dann eben den sehr ernsten und sakralen Mozart. Und diese Ebenen, die schwingen das nämlich vorweg musikalisch sehr gut hier zusammen.
Aber vielleicht nochmal auf den Inhalt des Abends zurückkommen. Wege des Lichts, damit soll die Aufklärung gemeint sein, Mozarts humanistische Ideale im Konflikt auch mit den Fürsten. Werden denn diese einzelnen Mozart-Stücke irgendwie erzählerisch miteinander verbunden, vielleicht sogar zu einer Art Geschichte, oder ist das doch mehr Konzert als szenisches Erlebnis?
Es gibt auf der Bühne der Felsenreitschule auf der linken Seite das Orchester, auf der rechten Seite ist der Chor, der hier auch szenisch eingesetzt wird. Und dann haben wir eben das Solistenensemble, die Sängerinnen und Sänger. Und das Ganze ist, finde ich, sogar mehr Inszenierung als so manche voll ausgestattete, in Anführungszeichen, echte Oper. Mhm. Denn es ist wirklich von Bertrand Couderc, der Bühne Licht und Kostüme geschaffen hat, extrem gut so als ein Reflexionsraum einerseits, dass die Stimmung der Musik sehr gut aufnimmt. nimmt, dieser Raum gestaltet. Auf der anderen Seite wird eine konkrete Geschichte erzählt. Wir haben eine Figur namens Persada, das ist wunderbar von Léa Desandre hier verkörpert und gesungen. Die kommt in ein altes Gefängnis, trifft dort einen alten Gefängniswärter und der erzählt ihr eine Geschichte. Und es stellt sich heraus, ist die Geschichte ihrer Eltern. Das sind eben Saide und Gomaz, diese beiden Sklaven, die beiden Christen, die zum Tode verurteilt wurden. Aber im letzten Moment hat die Saide eben noch diese Tochter geboren, das ist diese Persada, und das Ganze endet dann sehr, nicht pathetisch, aber sehr versöhnlich mit einem gewissen Fragezeichen noch versehen, nämlich nach Schuld und der Frage, wie ist es trotz so einer heftigen Geschichte möglich zu vergeben. Und ganz wichtig dabei ist zu erwähnen, dass wir den Theaterautor, auch bei uns sehr bekannt, Vaji Muawad, mit an Bord haben. Der hat nämlich die Texte, die Sprechtexte geschaffen für diesen Abend, und das sind sehr poetische Dinge. Da kommt mal die Aufforderung, brich nicht mit der Zukunft. Oder aber wir wissen nicht, wen wir retten, und wir wissen nicht, wer uns rettet. Also durchaus so eine philosophische, nachdenkliche Ebene, die da mit hineinkommt, und das geht sehr, sehr unter die Haut. Das ist sehr konzentriert in Szene gesetzt in diesem riesigen Raum mit tollen Effekten, mit einem Glasharmonikaspieler in den Arkaden der Felsenreitschule. Also szenisch ein großartiges Erlebnis.
Es gibt ja auch Tanz und Theater, also alles wird miteinander verbunden. Ist es dann vielleicht wirklich so eine Art Gesamtkunstwerk, was da heute gelungen ist?
Würde ich schon sagen. Also es gibt zwei Tänzerinnen, ein Mann, eine Frau, die da sind, und der Chor muss sich auch bewegen. Das macht er jetzt nicht virtuos choreografiert, sondern das ist dann, wenn man zurückblickt in dieses Gefängnis, sind es wirklich die Gefangenen, die dort eben agieren, die sich natürlich entsprechend ob ihrer imaginären Fesseln in dem Fall auch nicht groß bewegen können. Gesamtkunstwerk passt schon durchaus dazu, und Raphael Pichon, der hat mehrfach schon solche Projekte entwickelt. Das ist, denke ich, das Aufwendigste und vielleicht auch das Klügste, und da kommen wir natürlich zu diesem unglaublich tollen Ensemble und zur Musik. Wir hören erstmal einen kleinen Chormoment aus Davide Penitente. Das ist so eine Stimmung, die wir dann haben. Das ist auch eben der Chor von Pygmalion. Das ist ja ein Orchester und ein Chor. Und wir haben, muss man an dieser Stelle erwähnen, obwohl ich mich da immer etwas schwer tue, aber es steht im Programmheft. Wir haben Johannes Martin Krenzel als Alasim, das ist dieser Gefängniswärter, der auch einiges singt. Der hat eine ganz schwere Krankheit hinter sich, die zum zweiten Mal kam. Da stand spitz auf Knopf und hat sich im Januar von den Bühnen zurückgezogen und hat ein fulminantes Comeback wirklich feiern können. Die erwähnte Léa Desandre macht es wunderbar. Julien Prégardien ist dieser Gomaz auch hinreißend, und vor allen Dingen Sabine de Vielle als Saide, die das auch in perfektem Deutsch singt. Das ist eine der spannendsten Sopranistinnen, denke ich, der Gegenwart. Toll gespielt, toll gesungen. Da hören wir jetzt die Tiger-Arie, das heißt einen Auszug aus Saide. Also der Ausdruck Gesamtkunstwerk, der passt hier szenisch und musikalisch.
Eindringlich gesungen, das hat man gehört. Salzburg ist natürlich das große Hochglanzfestival. Ich habe es anfangs gesagt, politische Stoffe gab es auch im Musiktheater, eben auch heute Abend. Wie war dieses Jahr in Salzburg? Sie haben ja die Musiktheaterstücke gesehen. Hat man da eher Weltflucht oder Weltkonfrontation erlebt?
Also es ging um die Konfrontation, es ging viel um düstere Geschichten, um Dystopien, und das war auf der Bühne auch zu erleben, für mich aber in dem Jahr nicht so richtig überzeugend. Vielleicht am ehesten noch bei der Oper Tricestri von Peter Oetwösch, wo es eben um den Tschechow-Stoff geht, und das ist aber auch, was eigentlich ein Kammerspiel ist, eher in so einem Kriegsambiente hier realisiert worden. Ansonsten fand ich sehr Enttäuschendes von Donizetti und auch ein Projekt von Peter Sellers, der auch versucht hat, so eine Geschichte fast ein bisschen, wie wir es heute hatten, zu erzählen, aber er hat einfach nur Stücke zusammengebunden und mit Licht gearbeitet. Und das war ob der Länge, trotz der kurzen Länge von 60 Minuten, fand ich eher relativ öde. Also die halbszenischen Produktionen, gab auch noch eine zweite, waren tatsächlich, finde ich, überzeugender als das Szenische dieses Mal. Das ist ja auch mal eine Erkenntnis von so einem Festival.
Gemischte Gefühle, aber begeistert vom heutigen Abend. Jörn Florian Fuchs, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Saide oder der Weg des Lichts ist am kommenden Dienstag und Freitag wieder in der Felsenreitschule bei den Salzburger Festspielen zu sehen. Die gute Nachricht, es gibt auch noch ein paar wenige Karten.
Bibliotheken als Zukunftsorte.
Wir lesen heute immer mehr auf digitalem Weg, auf Handys, Tablets, E-Readern, überall und jederzeit. Vielleicht erhält aber gerade deshalb ein Ort wieder eine ganz neue Bedeutung, der erstmal mit analogem Lesen in Verbindung gebracht wird. In unserer Reihe stellen wir Bibliotheken vor, die sich zukunftsfähig machen und heute vielleicht attraktiver sind als je zuvor. Die Zentralbibliothek Udi in Helsinki zum Beispiel. Sophie Donges hat sie für uns besucht.
Nur wenige Klicks dauert es, bis man den nächsten freien 3D-Drucker findet. Oder einen Slot für ein professionelles Musikstudio buchen kann. Oder einen Raum mit Spielekonsolen für sich und seine Freunde reserviert. All das lässt sich auf der Internetseite der Odi-Bibliothek erledigen. Denn Odi ist so viel mehr als eine Bücherausleihstelle. Ein Kulturzentrum zum Mitmachen, zum Zeitverbringen, ein Treffpunkt. Der Finne Robert Saitovirtar spricht fließend Deutsch und ist einer der Geschäftsführer der Bibliothek.
In Finnland sind Bibliotheken tatsächlich eine Erweiterung des öffentlichen Raumes. Nach dem Bibliotheksgesetz sind sie auch starke Förderer der Meinungsfreiheit. Wir stehen hinter demokratischen Grundwerten da und bilden auch ein Symbol in der finnischen Gesellschaft für dieselben demokratischen Werte.
Das Erdgeschoss von Odi ist ein weitläufiger, lichtdurchfluteter Raum, der eine große Offenheit ausstrahlt. Leise ist es hier nicht. Menschen sitzen im Café oder in Sitzecken, unterhalten sich. Mit der Rolltreppe fahren wir eine Etage nach oben in den großen Lesesaal.
Und das ist eine Bibliothek, da haben die Bürger in Finnland und in Helsinki tatsächlich aktiv daran mitgewirkt, wie die Bibliothek aussehen wird. Wir haben etliche Umfragen gestellt, sowohl live als auch im Netz. Und es hat alles dazu beigetragen, was es hier in der Bibliothek gibt, was man hier in der Bibliothek machen kann und wie die Bibliothek aussieht.
Odi, das ist Finnisch und bedeutet Ode. Geschrieben wurde diese Ode von den Menschen in Finnland. Die Planung dauerte ein Jahrzehnt und wurde gelenkt, gesteuert, beeinflusst von Ideen der Bevölkerung. Was für ein Ort soll die neue Bibliothek werden? Das war die zentrale Frage. Viele Vorschläge wurden umgesetzt. Nur von einem Wunsch haben die Planer am Ende doch Abstand genommen.
Die Sauna war ein Vorschlag. Da haben wir dann festgestellt, vielleicht ist die Bibliothek dann doch nicht der richtige Ort dafür. Denn wir haben ziemlich viele Saunas hier in Helsinki und in Finnland. Auch öffentliche und richtig gute Saunas.
Dass diese Bibliothek eine ist, die von der Bevölkerung gestaltet wurde, daran erinnert beispielsweise eine Wendeltreppe, ein Kunstwerk. An den Wänden stehen 381 Begriffe. Das waren Antworten auf die Frage, für wen soll diese Bibliothek gebaut werden?
Da gibt es solche wie Ystäville, für Freunde. Dann gibt es zum Beispiel Lukutaidottomille, also für diejenigen, die nicht lesen können. Und dann gibt es auch noch das Wort Taivaanrannamaalareille. Das ist ein Riesenwort, das bedeutet ungefähr so viel wie für diejenigen, die den Horizont bemalen, also für Träumer. Die Bibliothek soll für alle da sein.
Und so findet man in der Bibliothek nicht nur Menschen vertieft in ihre Bücher. Vor allem im zweiten Stock passieren ganz andere Dinge. Hier befindet sich das sogenannte Makerspace, der Macherraum. Man kann E-Gitarren ausleihen, sich an eine Nähmaschine setzen oder sich handwerklich im Maschinenraum austoben. Hier treffen wir Mike Cuyapeto an einem riesigen Laserschneider.
Ich bin echt froh, dass ich diesen professionellen Laserschneider einfach benutzen kann. So eine Maschine könnte ich mir nicht kaufen. So kann ich sie einfach mit der Bibliothekskarte nutzen, bezahle nur für das Material. Ich buche einen Slot und komme her. So einfach ist das.
Ein Haus für alle, das spiegelt sich nicht nur im Angebot wider. Auch das Architektenteam hat diese Idee aufgegriffen und in der Gebäudeplanung umgesetzt. Die Bibliothek steht genau gegenüber vom finnischen Parlament und hat eine indirekte Verbindung zur politischen Macht.
Die Terrasse von der Bibliothek, das ist die sogenannte Volksterrasse. Sie ist für das Volk da, ist im Sommer auch geöffnet und die Leute können da hingehen, Bücher lesen, die Aussicht genießen. Die Aussicht ist ja direkt auf das Parlamentshaus, das Finnische. Wenn man sich das anschaut, dann ist der Eingang in unser Parlamentshaus genau auf derselben Ebene wie diese Volksterrasse. Dahinter verbirgt sich jetzt eine Symbolik. In Finnland sind die Leute im Parlament mit den
Leuten in der Bibliothek gleichgestellt.
Ende 2018, nach mehr als 15 Jahren Planung, öffnete Odi die Türen. Mehr als 10 Millionen Besucherinnen und Besucher wurden seitdem gezählt. In Helsinki ist sie als öffentlicher Treffpunkt nicht mehr wegzudenken.
Sophie Donges war für uns in der Zentralbibliothek Odi in Helsinki. Vor genau 4 Jahren wurden in Afghanistan viele Hoffnungen zerstört. Am 15. August 2021 übernahmen die Taliban nach ihrer Vertreibung wieder die Macht im Land. Nicht zuletzt wurden die Frauen aus dem öffentlichen Leben verdrängt, ihrer Rechte beraubt und jedem Zugang zu Bildung und Kultur. In diesem Bereich sieht es besonders finster aus. Im heutigen Afghanistan ist Musik zum Beispiel wieder verboten, das heißt auch jegliches Musizieren. Deshalb ist das Konzert, das heute in Berlin stattgefunden hat, ein ganz besonderes Ereignis. My Beloved Afghanistan, ein traditionelles Stück in neuem Arrangement. In Afghanistan darf es nicht aufgeführt werden. Zu hören war es heute Abend beim Young Euro Classic Festival im Berliner Konzerthaus. Da ist das Afghan Youth Orchestra in Exile aufgetreten. Meine Kollegin Luise Sammann war dabei und kann uns jetzt davon berichten. Schönen guten Abend, Frau Sammann.
Hallo, guten Abend.
Ja, 2021 wurde in Afghanistan also das Musizieren strengstens verboten. Musikschulen wurden dicht gemacht, Musiker verhaftet, Instrumente zerstört. Wie konnte es denn dann trotzdem weitergehen für ein afghanisches Jugendorchester?
Ja, das ist eigentlich nur möglich, weil dieses Orchester im Exil lebt. Also das sind über 50 junge Musikerinnen und Musiker und die leben und musizieren in Portugal, kommen da regelmäßig zusammen und repräsentieren eben Afghanistan dann unter anderem bei solchen Festivals wie jetzt im Young Euro Classic in Berlin.
Und wie ist das zustande gekommen, dass es diese Musikerinnen und Musiker ausgerechnet nach Portugal verschlagen hat?
Das ist wirklich einem einzelnen Mann zu verdanken, nämlich Ahmad Sarmast. Das ist der Gründer dieses Orchesters und auch des Afghanistan National Institute of Music. Er hat sich sein Leben lang schon dafür eingesetzt, dass Kinder und Jugendliche in Afghanistan Musikunterricht erhalten können. Das war schon vor der Machtübernahme der Taliban nicht einfach. Aber 2021, da war dann endgültig klar für ihn, dass alles, was er aufgebaut hatte und vor allem auch diese Jugendlichen, die er da gefördert hat, dass die keine Zukunft mehr in ihrer Heimat hatten. Und daraufhin hat er dann Regierungen überall auf der Welt angeschrieben und darum gebeten oder gefleht, muss man fast sagen, dass man sie aufnimmt. Einmal, damit sie selbst natürlich in Sicherheit sind, aber dann auch, damit die afghanische Kultur, also vor allem jetzt die Musik, so ein Stück weit gerettet wird aus dieser Situation. Und die portugiesische Regierung, die war dann die einzige, die Ahmad Sarmast damals geantwortet und zugestimmt hat. Und so konnten die Orchestermitglieder dann im Herbst 2021, also knapp 3 Monate nach der Machtübernahme der Taliban, in einer ziemlichen Nacht- und Nebelaktion über Katar ausgeflogen werden. Und seitdem leben sie in Lissabon und gehen da zur Schule bzw. zum Konservatorium.
Sie haben mit den Mitgliedern des Orchesters heute sprechen können. Sie leben ja wahrscheinlich nun alle von ihren Familien getrennt, mussten sich in einem neuen Umfeld zurechtfinden. Wie geht's denen? Wie sprechen Sie über Ihre Situation?
Ja, denen geht es gemischt, würde ich sagen. Also es war wirklich sehr bewegend, die kennenzulernen und sich mit denen zu unterhalten. Das ist ein Gefühlschaos, das muss ich ganz klar sagen, was ich da gespürt habe. Auf der einen Seite waren die sehr aufgeregt, unheimlich stolz natürlich auch vor diesem großen Auftritt jetzt hier in Berlin. Auf der anderen Seite ist das Musikmachen für sie eben viel mehr natürlich als für die Mitglieder jetzt von Orchestern aus Frankreich oder Deutschland, weil es eben sehr, sehr politisch ist. Wir hören mal eine von ihnen.
It was one of the most difficult living your family, your country, when you don't know when you're gonna see them or are you ever going to see them again. You're happy that you're living, you're going to study, but you also said that the rest of people in Afghanistan cannot do it. Not a basic human right. Like, education is a very, very basic human right. Sometimes I'm a very happy mood and like I'm dancing and stuff, and I suddenly remember and I start crying. Like, I can do it, but why you cannot do it?
Ja, Sohra war das. Sie spielt Trompete im Orchester und sie sagt eben, dass es natürlich sehr schwer war, die Familie und das Land zu verlassen, dass sie aber eigentlich froh sei darüber, weil sie frei ist, aber dass dieses Glück eben oft getrübt wird. Also wenn sie zum Beispiel tanzt, manchmal sagt sie, oder sehr glücklich ist eigentlich in einem Moment, dann erinnert sie sich plötzlich an die Situation der Menschen in Afghanistan und muss weinen, weil sie tanzen kann, aber die eben nicht.
Bis heute Abend gab es nicht weit entfernt vom Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt ein Protestcamp, und zwar auf dem Berliner Alexanderplatz. Auch dort wurde gegen Abschiebungen nach Afghanistan demonstriert und gegen eine Anerkennung und Verharmlosung des Taliban-Regimes. Hatten Sie den Eindruck, dass die Musiker sich und die Situation in Afghanistan angemessen wahrgenommen fühlen, wenn sie bei uns auftreten, dass unsere Augen offen genug sind, wenn es um diese Themen in Afghanistan geht?
Nein, tatsächlich nicht, würde ich sagen. Es gab viel Kritik. Also man verfolgt das sehr genau, wie das Thema und die Situation in Afghanistan in Europa betrachtet und behandelt wird. Und es gab ganz klar Kritik heute auch nochmal in der Anfangsrede während des Konzerts von dem Gründer, der sagte, dass es wirklich das Schlimmste ist, wenn die Taliban als Regime anerkannt werden und dass Deutschland gerade einen Schritt in diese Richtung macht, indem es afghanische Konsularbeamte nach Berlin holen will, um die Abschiebungen afghanischer Straftäter zu koordinieren. Dafür gab es klare Kritik und dieses Gefühl, im Stich gelassen zu werden, tatsächlich von den Regierungen.
Jetzt haben Sie gesagt, dem Gründer des Orchesters sei es auch darum gegangen, ein Stück afghanische Kultur zu retten, als er die Jugendlichen ins Exil gebracht hat. Was war denn heute beim Young Euro Classic Festival zu hören? Einen kleinen Ausschnitt haben wir ja schon bekommen. Meistens wird da ja klassische sinfonische Musik aufgeführt. Heute gab es was anderes zu hören, oder?
Genau, das war wirklich eine ganz spannende Mischung aus traditioneller eben afghanischer Musik und klassischer westlicher Musik. Der portugiesische Dirigent Tiago Moreira da Silva, der versucht, das beides seit 2,5 Jahren als künstlerischer Leiter des Orchesters zusammenzubringen. Und das ist wirklich toll anzuhören und auch zu sehen. Zum Beispiel gehören zum Orchester traditionelle afghanische Instrumente wie die Rubab, das ist so eine Zupflaute aus Maulbeerbaumholz. Aber dann gehören eben auch Geigen, Trompeten oder Gitarren dazu. Und auch die Stücke, die die Jugendlichen gespielt haben, die stehen für diese Mischung. Zum Beispiel das letzte Stück des Abends heute, Wie ein Baum im Frühling, hieß das, in dem wurde afghanische Musik mit Echos von Stravinskys Frühlingsopfer und Vivaldis Frühling vermischt. Und das Ganze hatte dann natürlich auch noch eine politische Botschaft wieder, die sozusagen ja für den Geist dieses ganzen Orchesters, würde ich sagen, und auch eben für den heutigen Abend steht. Wir hören mal den Gründer, Ahmad Sarmast.
We normally say that our concert is not just a concert, it's more than a concert. It's a protest. It's a resilience. It's hope. So to show that particular line of the well-known laureate of the Nobel Prize.
Ja, er sagt, unsere Konzerte sind nicht nur Konzerte, sie sind ein Protest, sie sind Widerstand und Hoffnung. Und unsere Stücke verkörpern die bekannten Zeilen von Nobelpreisträger Pablo Neruda. Sie können alle Blumen abschneiden, aber sie werden den Frühling nicht verhindern können. Er sagte, der Frühling wird nach Afghanistan zurückkehren. Daran glauben alle in diesem Orchester.
Das ist eine hoffnungsvolle Botschaft. Wie hat denn das Publikum reagiert zum Abschluss des Konzerts und das Orchester? Da war ja bestimmt eine ganz besondere Stimmung im Saal heute Abend.
Das war wirklich eine besondere Stimmung, allein schon wegen der Mischung. Ich habe mit mehreren auch im Publikum gesprochen. Es gab afghanische Familien, die aus Österreich, aus Hamburg, aus München angereist sind, um diesen Abend zu genießen, weil sie gesagt haben, das kennen sie eben nicht. Afghanische Musik in Deutschland, das war wirklich was ganz Besonderes. Da entstanden auch die Tränen in den Augen, da sobald das losging. Und dann auf der anderen Seite aber auch ein Berliner Publikum, was eben im Konzerthaus Berlin vielleicht häufiger verkehrt und auch zu diesem Konzert gekommen ist und dann überrascht wurde von dieser ungewöhnlichen Mischung eben, ne? Also diese verschiedenen Instrumente, diese Arrangements und die Begeisterung, das kann ich klar sagen, die war auf allen Seiten wirklich groß. Also das wurde wirklich gefeiert, was das afghanische Jugendorchester da heute aufgeführt hat.
Luise Sammann, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Mit dem Konzert des Afghan Youth Orchestra in Exile ging heute das Young Euro Classic Festival in Berlin zu Ende. Wir kehren nochmal zurück nach Lateinamerika, diesmal nach Argentinien und zu einem ganz besonderen Roman, Die Wüste und ihr Samen von Jorge Barón Biza, erscheint morgen zum ersten Mal in deutscher Übersetzung. Es ist der Debütroman des großen Autors, erschienen 1998. 3 Jahre später nahm er sich das Leben. Er schaut in diesem Buch auf seine Kindheit zurück. In den 50er Jahren lebte er mit seiner politisch engagierten Mutter im Frauengefängnis. Tobias Wenzel hat den Roman für uns gelesen und mit dem argentinischen Schriftsteller Alan Pauls darüber gesprochen. Der hat nämlich das Vorwort geschrieben.
Die Mischung aus Obszönität und antiquierter Raffinesse in der Sprache erschweren eine Klassifizierung des Romans und sorgen gleichzeitig dafür, dass er stark abhängig macht.
Sagt der argentinische Schriftsteller Alan Pauls über Die Wüste und ihr Samen, den Roman seines Landsmannes Jorge Barón Bisa von 1998. Im deutlich autobiografischen Buch thematisiert Barón Bisa die Tragödie seiner eigenen Familie. Sein Vater Raúl, Millionär, Revolutionär, Playboy, Autor von pornografischen Romanen, heiratet 1935 die 20 Jahre jüngere Pädagogin Clotilde Sabatini.
Da sind diese beiden Kräfte aufeinander getroffen, die Respektable auf den Schamlosen.
1964 treffen sie sich mit ihren Anwälten in seiner Wohnung in Buenos Aires, um die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Da schüttet Raúl Clotilde Säure ins Gesicht.
Dieser Moment ist so etwas wie der Urknall des Romans von Jorge Barón Bisa.
Kurz nach der Tat erschießt sich Raúl in seiner Wohnung. Im Roman wird aus Clotilde Eligia und aus Sohn Jorge der Ich-Erzähler Mario. Als wäre Eligia ein Forschungsobjekt, beschreibt Mario an ihrem Bett in einem Krankenhaus in Buenos Aires und einer Spezialklinik in Mailand akribisch ihr zerstörtes Gesicht.
Die Verläufe der Säure traten mit verschlagener Verzögerung zutage, schmolzen sich durch das Fleisch, erodierten es und verwandelten das Leben in Geologie. Aber nicht in eine horizontale Geologie der Sedimente, sondern in den Faltenwurf einer vulkanischen Aktivität, der bereits erkaltet und wie für die Ewigkeit gemacht schien. Fest, unverrückbar und ausdruckslos wie die Wüste.
Vermutlich nie zuvor wurde in der Literatur derart brillant und verstörend über ein entstelltes Gesicht geschrieben und über die verheerenden psychologischen Folgen für das direkte Opfer und sein erwachsenes Kind. In Fiktion und Wirklichkeit stürzt sich die Frau, die ihr Gesicht verlor, vom Balkon derselben Wohnung in Buenos Aires. In der Realität begeht auch Clotildes Tochter, die Schwester von Jorge Barón Bisa, Suizid. Und 2001 er selbst.
Es ist eine Familientragödie auf persönlicher Ebene. Aber es ist auch eine Tragödie, die begünstigt wurde durch die damalige argentinische Gesellschaft. Durch ihre gegensätzlichen Lebensmodelle und ihre gegensätzlichen politischen Kräfte. Das Land spiegelt sich also im Kleinen in dieser Familienkatastrophe.
Un país a escala en esta catástrofe familiar.
Raúl und Clotilde erleben samt Kindern politische Haft und politisches Exil. Mario zerbricht im Buch daran, dass er nicht versteht, wie sein politisch-idealistischer Vater seiner Frau Säure ins Gesicht schütten konnte. Deshalb wird Mario zum Trinker und einen Moment lang zu seinem Vater, als Mario bei einer befreundeten Prostituierten ist.
Sie schloss die Augen und schürzte die Lippen. Ich holte das Messer aus der Tasche und, ohne zu zögern, zog ich es ihr über die Wange.
Erschütternde große Literatur, die nun, treffend übersetzt von Frank Wegner, endlich auch auf Deutsch vorliegt. Ein Buch, das nur er, Barón Bisa, schreiben konnte, wie es Pauls in seinem Nachwort formuliert.
In un punto, su único capital era el patrimonio de su tragedia familiar.
Schließlich war das einzige Kapital, das er hatte, das Erbe seiner Familientragödie. Dieses Erbe hatte er in dieses erstaunliche Buch verwandelt. Sein Meisterwerk und gleichzeitig sein Grab.
Danach veröffentlichte Barón Bisa keine Literatur mehr. Er, der ein prekäres Leben führte, nachdem der Reichtum der Familie durch die Gesichtsoperationen der Mutter aufgebraucht war. Alan Pauls erzählt, Jorge Barón Bisa habe in einer schwarz getünchten Wohnung gelebt und manchmal seinen Kopf in den Ofen gelegt.
Barón Bisa war eine etwas dunkle, unheimliche Gestalt,
eine Art ungesunder Existenzialist. Er hat diesen Ruf auch gepflegt. Ich glaube, dieser Mythos, der seine Person umgab, hat einfach nach einem tragischen Ende verlangt.
Necesitaba un final trágico, ¿no?
Tobias Wenzel über Die Wüste und ihr Samen von Jorge Baron Biza. Das Buch erscheint morgen bei Surkamp, hat 268 Seiten und kostet 24 Euro. Und wir lesen weiter in den Feuilletons von morgen. Gregor Sander hat sie für uns aufgeschlagen.
Die Feuilletons arbeiten natürlich auch im Sommer. Absolut zuverlässig schnurrt der gedruckte Kulturmotor des Landes. Trotz sonniger Großwetterlage vermeldet die Frankfurter Rundschau etwa, das weltbekannte jüngste Gericht von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle muss bald restauriert werden. Natürlich wird auch weiterhin fleißig analysiert. Das Filmfest Locarno bietet sowohl Sehfrust wie auch Kinolichtblicke, resümiert beispielsweise Michael Ranze in der Frankfurter Allgemeinzeitung. Und das wollen wir ihm dieses Mal auch ungelesen glauben. In der Taz gratuliert Lea Knies der Antibabypille zum 65. Geburtstag, macht aber gleichzeitig klar, sich schon lange von ihr getrennt zu haben. Soweit so vertraut, aber wir fragen uns, gibt es denn auch noch so richtig abgefahrenes Zeug? Zuckersüße Sommerlochbonbons, obwohl diese angeblich so nachrichtenfreie Zeit beispielsweise ja vom amerikanischen Präsidenten als Wellnessoase benutzt wird? Trump will Sammlungen in der Hauptstadt auf spaltende Narrative prüfen lassen. Ein ideologischer Angriff auf das Gedächtnis einer Nation steht bevor, befürchtet die Tageszeitung Die Welt. Vermutlich leider völlig zu Recht. Trotzdem, wir geben nicht auf und schon ein paar Seiten weiter zieht uns die Süddeutsche Zeitung in ihren Bann mit einer kleinen Literaturkritik von Sprüchen, die auf den Wänden vieler Wohnmobile stehen. Na bitte, geht doch, jubeln wir, und was steht da so drauf, Alexander Menden? Zu Hause ist, wo wir gerade parken. Das Leben rockt, wenn dein Wohnzimmer rollt. Oder auch Camping, da wo der WLAN-Empfang endet und das echte Leben beginnt. Doch damit nicht genug, auch bildlich gibt es einiges zu gucken. Prielblumen, Kompass, Anker, heulender Wolf und Hirschkopf. Letzterer wohl so eine Art Arschgeweih für Wohnmobile. Fehlt also nur noch die kritische Einordnung. Für den SZ-Autor ist der Urlaub im Wohnmobil eine Projektionsfläche mehr oder weniger gehüteter Ausbruchs- und Autarkiewünsche. Der Campingplatz ist ein Ort, an dem diese Wünsche für die Dauer eines Jahresurlaubs erfüllt werden können. Dafür sorgt ein dichter Vorschriftenkanon, der alles abdeckt, von der Gleichausrichtung aller Gefährte und Einhaltung der Abstände beim Aufstellen über die Ruhezeit bis zur sachgerechten Entsorgung von Schmutzwasser. So wird der Freiheitsdrang wieder beruhigend eingehegt. Der Kleingärtner Daniel Kretschmer gibt in der Taz völlig hemmungslos die totale Überwachung seiner Grünfläche zu. Die Bewegungsmelder registrieren auch den Fuchs, wie er gelangweilt über den Weg trottet. Manchmal erschrickt er, wenn das Licht an der Laube angeht. Manchmal nicht. Auch die Krähen werden gefilmt, wie sie an den Kameras picken. Den Eichelhäher aber erwischen die Sensoren selten. Doch das macht den bunt gefiederten Gartenrebell nicht etwa sympathisch, denn der Taz-Autor wettert: Der Eichelhäher ist ein Schuft. Er hat ganz offensichtlich keinen Bezug zu seinem Körpergewicht. Gerne setzt er sich auf die zartesten Zweige der Obstbäume, die unter ihm zersplittern, wie von einem Kirchturm hinabgeworfene Oblaten beim Aufprall. Wir versprechen also demnächst auf Wohnmobil-Lyrik und landende Eichelhäher zu achten. Vielleicht blättern wir ja sogar auch einmal in der Zeitschrift, von der Gerhard Matzig in der SZ berichtet. Das Magazin Porsche-Fahrer wird verkauft. Was zeigt, dass es noch Porsche-Fahrer gibt? Das ist eine gute Nachricht. Leider besteht dieser sich anbietende Sommerloch-Sahnebonbon-Text hauptsächlich aus Sätzen wie diesen. Das Magazin, es wird übernommen von der Klamt-Tochter Delius Klasing, hat sich zur Feier des generischen Maskulinums, also insofern in traditionell klassischer Weise, noch immer nicht von Porsche-Fahrer in Porsche-FahrerInnen umbenannt. Gut so. Bei so viel Humorlosigkeit klauen wir uns in Anbetracht der liegengelassenen Möglichkeiten einfach nur die Überschrift für unser Montags-Feuilleton-Fazit: abgefahren.
Gregor Sander mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie dabei waren.